Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Arbeit, Gesund, Ich, dem Podcast rund um Arbeitsschutz, betriebliches Gesundheitsmanagement und die Frage, wie wir Arbeit gesund gestalten können. Und das für alle Berufsgruppen. Ich bin Andrea Leipelt. In dieser Folge sprechen wir über mentale Ressourcen im Arbeitskontext. Was sie sind, warum sie so wichtig sind und wie sie im Arbeitsalltag gestärkt werden können. Präventiv, ohne Menschen vorschnell krank zu machen und ohne Therapie zu ersetzen. Mein heutiger Gast ist Herr Klaus Pascher. Er ist Arbeitspsychologe und beschäftigt sich in seiner alltäglichen Arbeit mit psychischen Belastungen, Prävention und der Stärkung mentaler Ressourcen in Betrieben. Hallo Herr Pascher, sehr schön, dass Sie heute da sind. Wie geht's Ihnen?
Ja, danke erstmal für die Einladung, Frau Leipelt. Und geht gut.
Ja, das freut mich. Zur Erklärung erstmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ist eigentlich ein Arbeitspsychologe und womit beschäftigen Sie sich in Ihrer täglichen Arbeit?
Ja, also die Arbeits- und Organisationspsychologie ist ein Teilgebiet der Psychologie, das sich hier wissenschaftlich mit dem Erleben und Verhalten von Menschen im Kontext ihrer Arbeit befasst. Vereinfacht gesagt geht es also darum, wie die Arbeit den Menschen beeinflusst und wie der Mensch die Arbeit gestaltet, mit dem Ziel, die Gesundheit zu erhalten, das Wohlverbinden der Mitarbeiter zu verbessern und natürlich auch die Leistung des Unternehmens zu verbessern. Und man kann ganz grob drei Teilbereiche untergliedern. Das ist einmal der Bereich der klassischen Arbeitspsychologie. Das ist dann so, da liegt der Fokus dann auf der Tätigkeit. Das heißt also, wie muss ein Arbeitsplatz gestaltet sein? Das sind so die ergonomischen Aspekte. Oder wie wirken sich Stress, Lärm oder Schichtarbeit auf die Psyche aus? Oder aber auch, wie können Arbeitsabläufe so optimiert werden, dass sie effizient, aber nicht überlastend sind? Und dann natürlich seit 2013 auch die Analyse von psychischen Belastungen im Arbeitsplatz, ja, nach dem Arbeitsschutzgesetz. Dann gibt es noch die Personalpsychologie, da liegt der Fokus auf dem Individuum. Wie können Menschen durch Coachings oder Fortbildung weiterentwickelt werden? Und dann der klassische Bereich der Organisationspsychologie, zum Beispiel, wie funktioniert die Kommunikation innerhalb eines Teams oder wie geht man mit Konflikten oder großen Veränderungen im Unternehmen um?
Also ich sag mal, gerade der erste Teil ist ja nun auch besonders ergänzend zur Arbeitsmedizin. Da arbeiten Arbeitspsychologen und natürlich auch Betriebsmediziner ja auch häufig sehr gut zusammen. Die anderen Bereiche, da habe ich von der Arbeitsmedizin aus weniger Ahnung. Da sind Sie der Experte. Aber worin unterscheidet sich denn die Arbeitspsychologie von der klinischen Psychologie oder von der Psychotherapie?
Ja, also wir als Arbeitspsychologen sind kein Therapeut im Büro. Ja, also wir behandeln keine psychischen Störungen im Sinne der klinischen Psychologie, die sich ja mit der Untersuchung, Diagnose und Behandlung von individuellen psychischen Störungen befasst. Und da gibt es ja die unterschiedlichen therapeutischen Verfahren, Verhaltenstherapie, tiefenpsychologische Psychotherapie oder auch die Psychoanalyse. Wir sorgen als Arbeitspsychologen präventiv dafür, dass die Rahmenbedingungen der Arbeit die Gesundheit fördern und die Leistungsfähigkeit erhalten.
Arbeitspsychologie klingt für viele, die es nicht kennen, ja noch recht abstrakt. Mich interessiert vor allem auch Ihr persönlicher Zugang zu diesem Thema. Was hat Sie persönlich dazu gebracht, sich mit mentalen Ressourcen im Arbeitskontext zu beschäftigen?
Ja, also ich habe ja viele Jahre in der klassischen Unternehmensberatung verbracht. Das war so die Verknüpfung von betriebswirtschaftlichen und psychologischen Fragestellungen, so Rahmen von Change Management oder Organisationsprozessen. Aber ich habe im Laufe der Zeit dann immer mehr festgestellt, dass immer mehr Beschäftigte und Führungskräfte über Erscheinungen wie Schlafstörungen, anhaltende Erschöpfung, Burnout oder Quiet Burnout, Überlastungssyndromen und Konzentrationsprobleme und Reizbarkeit äußerten und auch zunehmend angeben.
Wenn wir den Blick jetzt etwas weiten, der Begriff mentale Ressourcen, der taucht ja immer häufiger auf und ist aber nicht für alle gleich greifbar. Wie würden Sie mentale Ressourcen jemandem erklären, der keinen psychologischen Hintergrund hat?
Ja, also einfach gesagt sind mentale Ressourcen alle Mittel, Kräfte und Möglichkeiten, die individuell jedem zur Verfügung stehen, um Aufgaben zu bewältigen, Stress abzuwehren oder sich persönlich weiterzuentwickeln. Und da kann man drei Arten unterscheiden. Das sind die internen personalen Ressourcen, also alles das, was in einem steckt. Man könnte sie auch als persönliche psychische Batterie bezeichnen. Das ist also die Problemlösungskompetenz, der Optimismus, das Selbstwertgefühl, die Fähigkeit, mit Gefühlen umzugehen und natürlich auch die individuellen Erfahrungen und auch die Disziplin. Und dann gibt es die externen Ressourcen. Das sind die Faktoren der Umwelt, die den Rücken stärken, zum Beispiel ein Freundeskreis, eine unterstützende Familie oder auch tolle Kollegen, die helfen, wenn es brennt, aber auch genügend Puffer haben, um Aufgaben ohne Panik zu erledigen und damit jemanden auch zu entlasten.
Und woran merken die Menschen selbst typischerweise, dass ihre mentalen Ressourcen unter Druck geraten?
Ja, da gibt es auch drei unterschiedliche Warnsignale. Das sind einerseits die emotionalen, die kognitiven und auch die körperlichen. Und ich fange mal an mit den emotionalen und sozialen Warnsignalen. Das ist zum Beispiel die erhöhte Reizbarkeit. Menschen stellen dann fest, dass sie schneller gereizt, ungeduldig oder auch feindselig auf Mitmenschen reagieren. Es kann auch das Gefühl der Hilflosigkeit entstehen. Also man hat den Eindruck, die Kontrolle über die anstehenden Aufgaben zu verlieren, was oft auch mit so Versagensängsten einhergeht. Was ich häufig feststelle, ist auch der soziale Rückzug. Ja, also man zieht sich zurück von Familie, Freunden und auch sonstigen Hobbys zum Beispiel. Oder auch Gleichgültigkeit und Zynismus. Dann kommt so eine innere emotionale Leere oder auch eine distanzierte Einstellung gegenüber der eigenen Arbeit dann zustande. Das sind so die emotionalen, sozialen Warnsignale. Die kognitiven Einschränkungen, das sind die Konzentrationsstörungen. Also es fällt einem schwer, den Fokus auf eine Aufgabe zu halten. Gedankenreisen oder Kreise. Ja, Betroffene können innerlich nicht mehr abschalten. Das merke ich sehr oft in der Praxis, dass viele Beschäftigte die Probleme mit nach Hause nehmen. Und natürlich dann auch schwarz-weiß denken. Also Situationen werden oft nur noch als extrem schlecht oder extrem gut wahrgenommen. Das sind so die Hauptthemen, die man dort also ansprechen kann.
Wenn mentale Ressourcen so unter Druck geraten, hat das ja auch oft ganz konkrete Auslöser im Arbeitsalltag. Lassen Sie uns jetzt einmal auf so typische Belastungen schauen. Welche psychischen Belastungen begegnen Ihnen im Arbeitsalltag besonders häufig?
Ja, also wenn wir jetzt mal rein auf den Arbeitskontext schauen, sind das natürlich an allererster Stelle zu nennen der Leistungszeitdruck. Es lässt sich feststellen, dass die Arbeitstaktung sich stark verdichtet hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Das heißt, zu viele Aufgaben in zu kurzer Zeit, sowie ständige Termine oder aber auch Unterbrechungen. Dann gibt es die Klassiker, das sind die sozialen Konflikte. Das heißt also Ärger mit Vorgesetzten oder Kollegen. Aber es gibt auch einen Themenkreis, der sich im Alltag oder auch im Privatleben widerspiegelt. Das sind dann kritische Lebensereignisse. Tod eines Angehörigen, Scheidung, Trennung, aber auch zwischenmenschliche Probleme, Streit in der Partnerschaft oder der Familie, aber auch finanzielle Sorgen, aber auch Suchterkrankung.
Ja. Warum wirken denn so Grenzverletzungen oder Übergriffe im Arbeitskontext oft länger nach, als viele erwarten? Denn das ist ja auch häufig ein Thema.
Ja, also im Fokus stehen ja da in erster Linie die, ich sag mal so, die Rettungsdienste, aber auch Polizei und auch andere staatliche Kräfte. Ja, also wir sprechen in diesem Zusammenhang ja von dieser klassischen posttraumatischen Belastungsstörung, also PTBS. Ja, und das ist ja eine Erkrankung, die als verzögerte Reaktion auf ein extrem belastendes, unter Umständen lebensbedrohliches Ereignis, also ein Trauma, auftreten kann. Und man kann sich das so vorstellen, das Gehirn wird durch das Erlebnis so überwältigt, dass es die Information nicht normal verarbeiten und ablegen kann. Also diese Erinnerung bleibt wie eine offene Wunde im Bewusstsein. Und da gibt es so typische vier Säulen, die, das ist immer das Wiedererleben. Mhm. Ja, also das Ereignis drängt sich immer wieder ungewollt auf. Das führt dann zu Flashbacks, zu Albträumen, aber auch zu körperlichen Reaktionen. Herzrasen, Zittern, Schweißausbrüche, allein beim Gedanken an das Erlebnis. Eine zweite Form ist dieses Vermeidungsverhalten. Ja, um den Schmerz nicht erneut zu spüren, verändern die Betroffenen ihr Leben. Also man meidet oft Orte und Menschen, die mit dem Trauma in Verbindung gebracht werden. Und dann gibt es natürlich auch die Übererregung. Ja, das Nervensystem ist also in einem Daueralarmmodus, auch wenn keine Gefahr besteht. Ja, und dann letztendlich auch diese negativen Gedanken und Stimmung, das Weltbild und das Selbstbild verändern sich. Das heißt also, man hat Schuldgefühle, ja. Man hat Gedächtnislücken. Also wann sprechen wir von PTBS? Also kurz nach einem solchen Ereignis sind solche Symptome normale Reaktionen. Ja. Aber wenn diese Beschwerden länger als 4 Wochen anhalten und den Alltag massiv einschränken, dann sprechen wir von PTBS. Wir haben da immer diesen Merksatz, die akute Belastungsreaktion ist die Wunde und die PTBS ist die Narbe, die nicht verheilt und entzündet. Deshalb sollte man dort dann auch wirklich präventiv oder später auch therapeutisch tätig.
Also ich habe es auch schon mal gehabt, da war erst überhaupt keine Reaktion des Mitarbeiters auf so ein PTBS und die Reaktion ist erst 6 bis 8 Wochen später die erst aufgeploppt. Der hat erst gesagt, ich brauche keine Hilfe, mir geht's gut. Er wollte auch keine probatorischen Sitzungen haben und der kam dann 8 Wochen später auf mich zu und sagte, oh, ich glaube, ich brauche jetzt doch was und brauche doch Hilfe.
Ja.
Welche Rolle spielt denn eine frühe Stabilisierung, um zu verhindern, dass sich die Belastungen verfestigen? Kann man das so umsetzen?
Ja, also hier sagen wir, je frühzeitiger das Ereignis aufgearbeitet wird, umso eher kann die Heilung in Anführungszeichen jetzt mal eintreten. Wie gesagt, da gibt es ja unterschiedliche Formen. Wir hatten ja auch schon mal erörtert, das sind ja zum Beispiel diese psychologischen Ersthelfer, die es in Unternehmen gibt. Ich kenne das von dem Umfeld der Bundeswehr, dass es dort dann nach Auslandseinsätzen, wo es ja auch zu traumatischen Erlebnissen kommen kann, sogenannte Debriefing-Sitzungen mit der Familie und auch mit den Betroffenen stattfindet. Und das hat sich eigentlich als sehr stabilisierend auch erwiesen.
Also ich weiß zum Beispiel, es gibt für die Feuerwehr auch eine Stiftung, Hilfe für Helfer, die sich auch dann explizit bei Feuerwehrmännern mit einbringt und auch noch unterstützt. In solchen Situationen wird ja häufig schnell von Krankheit oder Störung gesprochen. Sie betonen in Ihrer Arbeit jedoch einen anderen Ansatz. Sie sagen, die Ressourcen müssen aktiviert werden, statt Menschen krank zu machen, also zu pathologisieren. Was bedeutet Ressourcenaktivierung dann konkret und was bedeutet sie ausdrücklich nicht?
Ja, also wenn ich zu früh pathologisiere und dann, das ist ja auch eine Stigmatisierung dann letztendlich. Das heißt also, wir sagen, die Ressourcenaktivierung ist für uns einer der wichtigsten Hebel für Gesundheit und Leistung. Ja, sie basiert auf der Erkenntnis aus der Psychotherapie, dass Menschen Probleme viel besser lösen können, wenn sie sich gleichzeitig ihrer Stärken bewusst sind. Und dann gibt es also auch Ansätze. Es geht also uns in der Ressourcenaktivierung darum, die vorhandenen Schätze, also die Potenziale sichtbar und nutzbar zu machen. Ja, das ist zum Beispiel die Identifikation. Dann fragen wir im Gespräch gezielt, ja, was hat in der Vergangenheit gut funktioniert? Welche Stärken haben Sie in diesem Projekt genutzt? Ja, oder wir fragen nicht nur, was läuft schlecht, sondern wir fragen, was gibt Ihnen denn die Kraft, um diese schwierige Phase zu durchzustehen? Oder aber auch, wir vereinbaren dann mit dem Probanden Aufgaben, bei denen er seine spezifischen Talente einsetzen kann, damit er das Gefühl hat, ich kann das bewältigen. Oder auch die Umweltgestaltung, das heißt, das Team, das kann das Arbeitsteam sein, das kann auch die Familie sein, dass man dort also auch das Team, die Gruppe, die Familie als Ressource nutzt. Ja, und da kann ich ein kleines Beispiel aus der Praxis geben. Also wir haben einen Teamleiter, der ist gestresst durch einen Konflikt im Team. Und da erlebe ich häufig Vorgesetzte, die dann sagen, naja, sie müssen ihre Konfliktfähigkeit verbessern. Lesen Sie mal dieses Buch. Anstatt wir dann fragen, ich erinnere mich oder erinnern Sie sich mal an schwierige Projekte, wie haben Sie das denn vermittelt und was haben Sie genau da gemacht und wie können Sie das, was Sie damals gemacht haben, heute nutzen? Das ist also unsere Vorgehensweise dann.
Also wichtig ist es, den Blick auf Stärken, Stabilisierung und Handlungsmöglichkeiten zu richten und nicht auf das Negative
Ja,
im Ganzen. Sie arbeiten
richtig.
ja ressourcenorientiert und präventiv, und es steht halt nicht das Problem im Mittelpunkt, sondern die Frage, wie Menschen wieder Stabilität, Orientierung und Selbstwirksamkeit gewinnen können. Das klingt ja auf
Ja.
konzeptioneller Ebene auch sehr einleuchtend. Die Frage, wie wird das konkret umgesetzt? Sie haben ja diese mentale Ressourcenaktivierung als Programm. Wie wird das gemacht?
Ja, also in allererster Linie ist das ein Angebot an die Unternehmen und auch an die Vorgesetzten, dass wenn ihnen in ihrem direkten Umfeld etwas auffällt, dass Beschäftigte dort irgendwie sich nicht mehr so verhält, wie er oder sie sich in der Vergangenheit verhalten haben. Das ist ja auffällig dann. Dann bieten wir die Chance an, in einem geschützten Raum, dass man erstmal ins Gespräch einsteigt. Wir treten aber nicht als Experten auf, sondern, ja, man sagt heute so schön immer auf Augenhöhe, aber es ist keine therapeutische Sitzung, sondern es ist ein Gespräch erstmal. Und in diesem Betreuungskonzept soll also den Beschäftigten die Chance gegeben werden, in einer geschützten und anonymen Atmosphäre die Fragen zu klären, die in der aktuellen Lebenssituation gerade von besonderer Bedeutung sind. Ja, wir verstehen uns dabei als eine Art Clearingstelle. Wir möchten Zuversicht geben auf dem Weg der Erhaltung oder Wiedergewinnung der psychischen Gesundheit und dann auch die nächsten wertvollen Schritte einleiten, stabilisieren und auch Klarheit ermöglichen. Und die Ergebnisse unserer Begleitung liefern dann Anhaltspunkte, aus denen sich dann Handlungsoptionen für die Beschäftigten ableiten lassen. Also Ausgangspunkt ist, ob die Ursache eines Problems tatsächlich bekannt sein muss, um dieses zu lösen. Anstatt den Problemfokus zu vertiefen, legen wir den Schwerpunkt auf die Aktivierung der Fähigkeit der Probanden und die Erarbeitung neuer Lösungsstrategien zur Zielerreichung. Deshalb sollten sich die Klienten auch in der Beratung gerade mit ihren Stärken und positiven Seiten erfahren. Und durch diese gezielte Aktivierung der Ressourcen wird es dem Probanden also ermöglicht, wieder Selbstwirksamkeit zu erfahren. Sollte das nicht so gelingen aus Sicht der Probanden, dann ist natürlich dann auch in Fällen ja, eine Psychotherapie zu empfehlen.
Viele dieser Aspekte treffen ja auch nicht nur den Einzelnen, sondern auch so allgemein mal die Strukturen und die Verantwortung im Betrieb. Was können denn Betriebe und Führungskräfte realistisch tun, um mentale Ressourcen zu stärken, ohne dass sie dabei eine therapeutische Rolle übernehmen?
Ja, also Betriebe können die mentale Ressourcen nicht herbeizaubern, ja, aber sie können die Rahmenbedingungen so gestalten, dass vorhandene Ressourcen nicht unnötig verbraucht werden und neue aufgebaut werden können. Und Realismus ist hier der Schlüssel. Also ich sage es jetzt mal ein bisschen flapsig: Obstkörbe und Yogakurse reichen nicht mehr aus, wenn die Arbeitsstruktur krank macht.
Das
Deshalb haben
stimmt.
wir da Hebel. Für uns sind das erstmal drei Hebel, die wir da haben. Struktur, Kultur und Individuum. Bleiben wir mal bei der Struktur. Das ist die Verhältnisprävention. Das heißt, Klarheit schaffen. Unklare Rollen und Verantwortlichkeiten sind die größten Ressourcenfresser. Realistisch ist präzise Stellenbeschreibung und transparente Erwartungshorizonte. Und der zweite Punkt ist auch Handlungsspielräume erweitern, also die Autonomie. Menschen sind belastbarer, wenn sie selbst entscheiden können, wie und wann sie eine Aufgabe erledigen. Natürlich immer in dem vorgegebenen Rahmen. Mikromanagement hingegen entzieht mentale Energie. Dann haben wir die kulturellen Maßnahmen, die Entstigmatisierung durch Führung. Wenn auch Führungskräfte offen über Belastung sprechen, ohne sich zu beschweren, sinkt auch die Hemmschwelle für die Beschäftigten, sich Hilfe zu suchen, bevor ein Burnout entsteht. Oder auch psychologische Sicherheit, das heißt also ein Klima, in dem Fehler zugegeben werden können, ohne Angst vor Sanktionen zu haben, das senkt den Stresspegel im Team massiv. Ja, und dann jetzt kommen wir zu den individuellen Angeboten, das ist die Verhaltensprävention. Das gibt ja sogenannte Employee Assistance Programs. Das sind externe Beratungsstellen, die anonyme psychologische Hilfe anbieten. Und dort ist die Hürde oft niedriger, als das Gespräch mit dem Personalwesen oder dem Chef zu suchen. Oder was für uns sehr wichtig ist, was bei mir persönlich auch sehr stark im Fokus steht, das ist diese Mental Health Literacy, also das heißt Führungskräfte darin trainieren, Warnsignale wie Gereiztheit oder Rückzug bei den Mitarbeitern frühzeitig zu erkennen und professionell anzusprechen. Und in der Praxis bedeutet die Erfüllung der Fürsorgepflicht oft eine aufmerksame Gesprächsführung, das heißt Beobachtung, Ansprache, gemeinsame Lösungsfindung und dann auch gegebenenfalls eine Dokumentation. Und im Rahmen des Arbeitsschutzes sagen wir von der Gefährdung zur Gestaltung. Oft ist ja der klassische Arbeitsschutz defizitorientiert, Vermeidung von Unfällen. Wir sagen, ressourcenorientierter Ansatz erweitert dies zur Arbeitsgestaltung. Und letztendlich noch im Rahmen BGM, vom Reparaturbetrieb zur Potenzialentfaltung. Das heißt, Ressourcenorientierung macht daraus ein strategisches Entwicklungstool. Was gibt uns Kraft im Arbeitsalltag, statt nur was stört uns?
Ja, das ist also sehr gut gesagt und gibt es genau auf den Punkt. Ja, zum Abschluss würde ich gerne noch mal direkt auf unsere Zuhörerinnen und Zuhörer den Blick richten. Was können die Beschäftigten selbst tun, um ihre mentale Ressourcen im Alltag zu stärken?
Ja, also erstmal können Sie sich selber mit Ihren Emotionen, mit Ihren körperlichen Signalen wahrnehmen. Wir haben ja häufig dieses Phänomen des Präsentismus, dass Beschäftigte oft zur Arbeit kommen, obwohl sie sich subjektiv, aber auch objektiv krank sind. Und das ist so manchmal falsch verstandene Loyalität. Die Folgen sind dann häufiger eine längere Absenzquote. Man kann bewusst den Arbeitstag gestalten, Mikropausen einlegen, bewusst Pausen machen, nicht am Schreibtisch essen, nicht während des Essens Mails beantworten. Also da gibt es sehr viele einfache Möglichkeiten, die man dort ergreifen kann.
Ja. Und warum gehören mentale Ressourcen heute aus Ihrer Sicht selbstverständlich zur Prävention im Arbeitskontext?
Ja, meine Erfahrung ist, dass Betriebe häufig zögern wegen der Kosten. Aber die Realität sieht anders aus. Nach der Weltgesundheitsorganisation ist ein investierter Euro in der psychischen Gesundheit, bringt laut Studien im Durchschnitt etwa 4 € durch weniger Fehlzeiten und höhere Produktivität zurück. Und ich glaube, das sollte letztendlich auch jeden Controller überzeugen dürfen.
Ja, Herr Pascha, vielleicht haben Sie noch so ein Abschlussstatement so an unsere Zuhörer so zum Thema, was braucht es, damit mentale Ressourcen im Arbeitsalltag nicht nur ein Begriff bleiben, sondern auch wirklich gelebt werden?
Ja, damit mentale Ressourcen im Arbeitsalltag wirksam genutzt werden, müssen sie von einer abstrakten Idee, wie Sie schon sagten, erwähnt, in konkrete kulturelle, organisationale und individuelle Maßnahmen überführt werden. Und das bildet sich dann nochmal durch die Arbeitssäulen BGM, Arbeitsschutz, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie ab. Und das erfordert ein Zusammenspiel aus individuellen Techniken, die wir ja auch schon angesprochen haben, und natürlich auch die unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen.
Ja, Herr Pascha, vielen Dank für die Einblicke und die klaren Worte. Besonders deutlich wurde
Ich habe zu
heute,
danken.
wie wichtig es ist, mentale Ressourcen frühzeitig zu stärken, ohne Menschen vorschnell krank zu machen und nicht erst dann, wenn die Belastungen sich verfestigt haben. Mentale Gesundheit gehört damit genauso zur Prävention im Arbeitskontext wie der körperliche Arbeitsschutz. Ich bedanke mich an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert gerne den Podcast und empfehlt ihn weiter. Wir verabschieden uns hier bis zur nächsten Folge von Arbeit gesund ich. Bleibt gesund, körperlich wie mental. Denn gesund arbeiten heißt besser leben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Wiederschauen.